machen.
Jawohl.
Beten zu Beginn wieder ein Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute wollen wir das zweite große Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils anschauen. Nämlich Lumen Gentium, die dogmatische Konstitution über die Kirche. Dogmatische Konstitution heißt sie deswegen, weil wirklich also es als für den Glauben der, fest sozusagen vorgeschrieben wird. Es sind nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten, die da behandelt werden, sondern es ist wirklich der Glaube der Kirche, dass der festgeschrieben ist. Allerdings werden wir feststellen, dass das Zweite Vatikanische Konzil eigentlich nicht wirklich substanziell jetzt etwas Neues verkündet hätte. Etwas, was vorher noch nie gesagt worden wäre. Das merkt man auch, wenn man die Dokumente liest und die Fußnoten anschaut. Das sind eigentlich auch über weite Strecken sogar Zitate aus der Heiligen Schrift von Kirchenvätern, von vorhergehenden Konzilien. Also das Zweite Vatikanische Konzil hat nicht sozusagen etwas völlig anderes plötzlich verkündet, als das, was die Kirche vorher gelehrt hat. Selbstverständlich muss man sagen, das wäre ja komisch gewesen. Lumen Gentium bedeutet übersetzt das Licht der Völker. Das bezieht sich allerdings nicht auf die Kirche, sondern auf Christus. Die Dokumente werden ja immer nach den ersten Worten benannt, die natürlich dann bewusst gewählt sind. Das Licht der Völker, das ist Christus. Aber die Kirche spielt dabei, dass das Licht der Völker alle erleuchten kann, natürlich eine sehr wesentliche Rolle. Das ist der Inhalt dieses Dokuments. Zuerst einmal wird über das Mysterium der Kirche geschrieben. Mit Mysterium, Geheimnis, ist nichts Geheimes gemeint, sondern so bezeichnet die Sprache der Theologen immer das innerste Wesen einer Sache. Das Mysterium, das Geheimnis der Kirche soll hier beschrieben werden. Also was ist die Kirche eigentlich? Die Kirche ist Zeichen und Werkzeug, so schreibt es das Konzil, für die innigste Vereinigung mit Christus. Und da sind wir schon beim Zentrum unseres Glaubens. Was bedeutet es, Christ zu sein? Was bedeutet es, Mitglied dieser Kirche zu sein? Das wichtigste Ziel ist die innigste Vereinigung mit Christus. Allem anderen dient diesem Ziel. Also die Gemeinschaft, die wir miteinander haben, was wir tun, die Sakramente, die wir empfangen, alles das, das Gebet, alles, was in der Kirche stattfindet, die Werke der Nächstenliebe, alles dient dieser innigsten Vereinigung mit Christus. Dazu gibt es die Kirche. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, der gleich am Anfang klargestellt werden wird. Und das Konzil sagt etwas sehr Interessantes, was heute oft diskutiert wird. Es wäre schön, wenn die Leute wieder mehr lesen würden, auch was das Konzil tatsächlich sagt. Nämlich, 60er Jahre hat das gerade begonnen, man hat sich damals vielleicht noch nicht träumen lassen, was in wenigen Jahrzehnten später schon möglich sein wird. Nämlich, dass durch die modernen Kommunikationsmittel und die sozusagen die Welt kleiner geworden ist und dass es deswegen natürlich leichter geht, alle Menschen in diese volle Einheit mit Christus zu führen. Dieses Ziel hat die Kirche. Das wird immer wieder in Frage gestellt, sogar von Katholiken. Naja, das kann doch nicht Ziel der Kirche sein, dass jetzt alle Christen werden. Doch, das ist Ziel der Kirche und ist Auftrag Christi. Alle Menschen sind zum göttlichen Leben berufen. Dieses göttliche Leben können wir nur in Jesus Christus finden. Und deswegen, richtige Schlussfolgerung, sind selbstverständlich auch alle Menschen berufen, Teil dieser Kirche zu werden. Wie kommt das? Wohin führt das sozusagen? Indem man sich mit Christus verbindet, mit allem, was er getan hat, mit allem, was geschehen ist, was die Heilsgeschichte ausmacht, bis hin zum Kreuz, das Kreuzesopfer Christi, mit dem er uns erlöst hat, dass ich, und die euch, das wird jetzt immer wieder vorkommen, in der Feier der Eucharistie immer wieder neu an uns vollzieht, immer wieder neu gegenwärtig wird. In der Eucharistie vollzieht sich das Werk der Erlösung. Deswegen ist das zentralste Geschehen in der Kirche immer die Feier der Eucharistie. Es geht weiter bis hin zum Sendung des Heiligen Geistes. Wenn man jetzt sieht, wie das heute geschehen soll, erkennt man daraus den Auftrag der Kirche, in die volle Wahrheit einzuführen. Das war ja die Verheißung Christi. Der Geist wird euch in die volle Wahrheit einführen. Das ist heute Aufgabe der Kirche, die Menschen in die volle Wahrheit einzuführen. Und sie soll sie einen, untereinander auch die Menschen, und eine Gemeinschaft aus ihnen machen. Sie soll sie vorbereiten und auch lenken. Das sagt das Konzil sehr klar. Durch hierarchische Gaben und durch charismatische Gaben. Also was soll das heißen? Die Hierarchie ist übersetzt die heilige Herrschaft. Mit Hierarchie bezeichnet man die Struktur der Kirche, dass der Papst, die Bischöfe, die Priester die Kirche leiten. Das betont das Konzil. Aber selbstverständlich gibt es die Charismen, die charismatischen Gaben, die sehr verschieden ausgeformt sein können, die jeder einbringen soll in das Leben der Kirche, durch die Kirche auch vorangebracht wird. Die Kirche soll geschmückt werden mit den Früchten des Heiligen Geistes. Also natürlich soll sich die Wahrheit bewahrheiten und deutlich machen, dadurch, dass sie schöne Früchte hervorbringt. Also das Leben der Kirche sollte auch wirklich erkennbar sein, als ein Leben, das in Christus geführt wird. Ganz klar wird gesagt, dass die Kirche von Christus gestiftet ist. Auch das ein ganz, ganz wesentlicher Grundsatz, den das Konzil wieder ins Gedächtnis ruft und ohne den man vieles nicht verstehen würde. Wenn man die Kirche nur verstehen würde als ein menschlicher Verein, dann bleibt man immer irgendwo stecken. Aber nein, die Kirche ist von Christus gestiftet und das gehört zum Wesen der Kirche. Das Wesen der Kirche ist, dass sie, die Kirche, das Leben und Wirken Christi ist. Das heißt, Christus hat Dinge getan in seinem irdischen Leben und die sollen auch heute stattfinden können. Dazu gibt es die Kirche. Die Menschen konnten Christus begegnen und das soll auch heute möglich sein. Deswegen gibt es die Kirche. Jetzt werden einige Bilder für die Kirche aufgezählt, die sozusagen immer einen verschiedenen Aspekt dieser Kirche beleuchten sollen. Die Bilder, die das Konzil für die Kirche verwendet, sind althergebracht, aber sie werden wieder sozusagen einzeln aufgezählt, um sozusagen verschiedene Dinge zu betonen. Die Kirche ist der Schafstall Gottes. Das stört viele. Sagt, ich bin doch kein Schaf, nicht? Christus selbst verwendet dieses Bild. Einerseits, wenn er von sich als dem guten Hirten spricht, was selbstverständlich beinhaltet, dass Schafe dem Hirten nachfolgen, nicht selbst den Weg bestimmen, sondern den Weg gehen, den der Hirte bestimmt. Und auch an anderer Stelle, wo er sich selbst als die Tür bezeichnet, zum Schafstall. Nur wer durch die Tür kommt, dem soll man vertrauen, nicht der, der durchs Fenster einsteigt. Die Kirche als der Schafstall Gottes bedeutet also, dass wir eine Gemeinschaft sind, die sich von Christus leiten lässt und den eigentlichen Weg, den Christus uns führen will, gehen will. Nicht durchs Fenster sozusagen einströmende Dinge, die nicht von Christus kommen, auch sozusagen aufnehmen wollen. Gleichzeitig wird auch die Kirche bezeichnet als eine Pflanzung. Auch ein biblisches Bild, Christus selbst vergleicht oder spricht von einem Weingarten immer wieder, spricht von sich selbst aus dem lebendigen Weinstock und wir sind die Reben an ihm. Also lauter Bilder einer Pflanze, immer die läuft es auf etwas hinaus, nämlich dass sie nur Frucht bringen kann, wenn sie in Verbindung mit Christus bleibt. Ein sehr starkes Bild, wenn man sich überlegt für die Kirche. Die Kirche kann nicht aus sich heraus irgendwelche fruchtbaren Dinge tun, weil wir alle so gescheit sind und so tolle Strategien entwickeln und Organisationen aufbauen, wird jetzt endlich was weitergehen, sondern, ich habe das am Anfang schon gesagt, als den innersten Grundsatz der Kirche, durch unsere innigste Vereinigung mit Christus. Weil wir, jedes einzelne Glied der Kirche, sich mit Christus verbindet, deswegen können wir Früchte bringen. Nicht so wie eine Weinrebe am Weinstock. Deswegen wird dieses Bild vom Konzil erwähnt. Die Kirche wird betrachtet als ein Bauwerk. Christus wird gleichgesetzt mit dem Stein, der von den Bauleuten verworfen worden ist, aber zum Eckstein geworden ist. Ein Bauwerk, das auf das Fundament der Apostel aufgerichtet wird. Das Fundament gibt diesem Bauwerk Festigkeit und Zusammenhalt. Sieht man die Aufgabe der Bischöfe, dazu noch später mehr. Aber gleichzeitig ein Bauwerk ist das Haus Gottes. Und da klingt schon wieder etwas Neues mit. Das Haus Gottes, das ist gleichzeitig die Familie Gottes. Und da könnte man jetzt lange darüber reden, aber eines wird schon klar, nämlich wie man die Kirche betrachten muss. Wenn ich wissen will und verstehen will, was das Geheimnis der Kirche ist und nach welchen Regeln sie funktioniert, dann muss ich die Regeln einer Familie anwenden. Und dann werde ich erst zu verstehen beginnen, wie ich mit Kirche umgehen kann. Das soll auch heißen, dass die Kirche Haus Gottes ist. Sie ist auch Wohnstadt Gottes. Die Wohnstadt, das ist schon im Alten Testament angelegt, das Zelt Gottes unter den Menschen, das das Volk Israel begleitet hat, schon auf der Wüstenwanderung, in dem die Bundeslade sozusagen als Zeugnis der Gegenwart Gottes aufbewahrt worden ist und was für die Israeliten wirklich ein ganz starkes Zeichen der Gegenwart Gottes unter ihnen war. Das Zelt wurde später abgelöst von dem Tempel, also wieder ein Bauwerk. Gott ist wirklich in unserer Mitte. Das ist das, was die Kirche ausmacht. Gott ist wirklich unter uns. Es ist die Gegenwart Gottes unter uns, wenn wir von der Kirche sprechen. Die gleiche Richtung geht auch das Bild von der heiligen Stadt Jerusalem, die aufgebaut wird durch lebendige Steine, das sind wir, so bezeichnet es die geheime Offenbarung im 21. Kapitel. Und schließlich finde ich ein sehr starkes Bild und ein sehr wichtiges Bild, die Kirche als unsere Mutter. An dieses Bild muss ich immer wieder denken, wenn man sich überlegt, wie teilweise über die Kirche gesprochen wird. Ja, jeder von uns hat eine Mutter und ich nehme mal an, jeder von uns wird seine Mutter lieben und jeder von uns wird wissen, dass diese Mutter vielleicht auch Fehler hat. Und ich bin überzeugt, dass niemand es ganz kalt ließe, wenn über die eigene Mutter einfach bösartig hergezogen wird, ja, und sich lustig gemacht wird und auf untergriffige Weise zum Beispiel. Von uns Katholiken erwartet man das oft, ich habe ein bisschen Humor und du musst doch realistisch sein. Wir sollen zur Kirche auch ein Verhältnis haben, wie es Kinder zur Mutter haben. Das ist auch ein emotionales Verhältnis. Und ich denke an jemanden, der im Wirtshaus sitzt und alle schimpfen auf seine Mutter, der wird irgendwann an den Tisch schauen und aufstehen und sagen, jetzt hört's mal auf. Ja, so geht das nicht. Ich würde mir wünschen, dass manches Mal Katholiken auch vielleicht ein bisschen sogar mit Emotion sagen, so sprichst du nicht über meine Kirche, das ist meine Mutter. Ähnlich auch die Kirche als die makellose Braut. Die Braut des Lammes, das Lamm ist natürlich niemand anderer als Christus. Und wie kann man sagen, sie ist makellos, heilig, weil Christus sie liebt als seine makellose Braut. Die Kirche ist heilig, wirklich heilig, durch die Liebe, die Christus zu ihr hat. Ja? Und weil er selbst ihr Haupt ist, anders sozusagen von einer anderen Seite betrachtet. Also man kann die Kirche auch wirklich als Kirche verehren. Sie ist nicht sozusagen der Klotz am Bein für ein gläubiges Leben, sondern ganz im Gegenteil. Sie ist nicht Ursache der Probleme, sondern eigentlich die Lösung für das, was wir für unseren Glauben brauchen. Und schließlich natürlich das ganz große Bild, das der Apostel Paulus geprägt hat, die Kirche als der Leib Christi. Das heißt natürlich nichts weniger, als dass Christus selbst sich mit dieser Kirche ganz identifiziert. Durch die Taufe ist jeder von uns Christus gleichgestaltet worden und durch die Taufe ist jeder von uns Teil dieser Kirche geworden. Und weil die Kirche der Leib Christi ist, kann man tatsächlich sagen, dass sie heilig ist. So wie man tatsächlich sagen kann, dass der getaufte Christ wirklich heilig ist und als Heiliger leben soll. Wieder verweist das Konzil, das kommt immer wieder, das durchzieht das ganze Dokument, auf die heilige Eucharistie, in deren Feier genau diese Wirklichkeit sozusagen erlebbar wird. Wenn Christus der Leib Christi ist und wir den Leib Christi empfangen in der Eucharistie, dann werden wir mit dieser Kirche auch verbunden dadurch. Weil sie ist der Leib Christi auch. Gleichzeitig werden wir miteinander verbunden, denn wir sind Glieder an diesem Leib Christi. Also wir sehen so, in welchem Zusammenhang diese Beziehungen stehen, dass der Glaube an Christus und die innigste Vereinigung mit ihm, wenn man die Kirche beiseite lassen will, in Wirklichkeit nicht ganz möglich sein kann. Niemals soll man, so legt es das Konzil uns sehr ans Herz, jetzt die irdische Gestalt der Kirche mit dem, was sie ausmacht, dass den geheimnisvollen Leib Christi, das ist die ganz Heilige, dass man diese beiden Wirklichkeiten gegeneinander ausspielt. Natürlich gibt es jetzt im alltäglichen Leben der Kirche Defizite. Ja? Natürlich gibt es in der Kirche noch die Sünde. Gibt es in der Kirche Unaufrichtigkeit und Dummheit und Strukturen, die vielleicht hinderlich sind und alles das. Aber trotzdem ist es dieselbe Kirche. Und trotzdem ist diese Kirche in ihrer Vollendung schon heilig, in ihrem Haupt. Man darf das nicht voneinander trennen, sonst wird man das Geheimnis der Kirche nicht ergründen können. Ich habe einmal von einem Theologen einen sehr schönen Satz gehört, man soll nicht ein hohes Ideal der Kirche lieben, sondern die Kirche, wie sie heute ist. Das drückt das eigentlich genau aus, das, was das Konzil hier sagt. Es geht nicht darum, sich etwas auszumalen und zu sagen, wenn die Kirche so wäre, dann würde ich sie lieben, sondern sie ist, wie sie ist. Und sie ist die makellose Braut, weil sie von Christus geliebt wird und deswegen möchte ich sie auch lieben. Jetzt wird beschrieben, wird die Kirche sozusagen immer weiter beschrieben in diesem Dokument. Ganz klar wird betont, dass diese Kirche hierarchisch ist. Etwas, was heute viel diskutiert wird. Wer Lumen Gentium liest, wird nichts anderes finden als das, was die Kirche immer schon gesagt hat. Die Kirche ist in ihrer Struktur hierarchisch. Sie wird geleitet, also sagen wir so, Christus leitet sie durch Petrus und durch die Bischöfe. Später dazu noch genaueres. Das ist die Struktur der Kirche. Gleichzeitig wird behandelt die Frage, ob die Kirche, die Jesus gestiftet hat, jetzt wirklich die katholische Kirche ist. Da hat man natürlich immer den Blick auch auf die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die nicht in Volleinheit mit dem Papst sind. Und jetzt hat man sehr klug sich überlegt, wie können wir das ausdrücken. Wir können denen ja nicht absprechen und wollen das auch gar nicht, dass sie Christen sind. In der Orthodoxie ist das völlig ganze sakramentale Leben vorhanden. Der ganze Glauben de facto wird geglaubt. Die evangelischen Christen sind ja echte Christen auch. Wie sollen wir das ausdrücken? Und da ist ein Wort gefunden worden, die Kirche Jesu Christi ist in der katholischen Kirche verwirklicht. Also das, was Christus gestiftet hat, findet sich alles in der katholischen Kirche. Das ist das Selbstverständnis der katholischen Kirche, dass die Fülle dessen, was Christus haben will, vorhanden ist in der Kirche. Auch wenn wir es noch nicht ganz leben, aber sie ist vorhanden. Alle Sakramente, die volle Lehre, die ganze Wahrheit, wir müssen sie selbst immer tiefer erfassen. Wir müssen die Wahrheit immer besser leben, das schon. Aber sie ist bereits da. Diesen Anspruch erhebt die katholische Kirche. Elemente der Wahrheit findet man durchaus auch in anderen Kirchen. Wie gesagt, in der Orthodoxie eigentlich alles. Das Einzige ist, dass sie wirklich auch wieder in die Einheit mit dem Petrus kommen. Mit den evangelischen Christen trennt uns leider noch mehr, aber auch da sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Etwas, was das Konzil interessanterweise auch sehr stark betont, nämlich, dass die Kirche nicht irdische Herrlichkeit suchen soll. Heute ist uns das schon irgendwie klarer, dieser Gedanke, dass es nicht Aufgabe der Kirche ist, zum Beispiel politische Macht anzustreben, damit sie das Evangelium besser verkünden kann. Wir wissen natürlich aus der Geschichte, dass die Kirche das doch immer wieder getan hat. Und man denkt sich vielleicht auch heute, wenn ich da ein bisschen mehr Einfluss hätte, wenn ich da ein bisschen mehr an den Rädern drehen könnte, dann wäre das doch gut für die Kirche. Die Kirche weiß sich ganz genau in der Nachfolge Christi als arm und auch als leidend. Das Leid gehört zur Kirche dazu. Deswegen sollten wir auch nicht allzu wehleidig sein. Es gehört zum christlichen Leben und zum Leben der Kirche dazu, dass wir leiden müssen. Die Kirche ist einerseits heilig und gleichzeitig immer auch auf dem Weg der Buße. So schreibt es das Zweite Vatikanische Konzil. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt, das sehr interessant war für mich. Auf der Wilhelmshöhe im Gefängnis hat mich eine Frau angesprochen, die immer wieder zum Gottesdienst gekommen ist und dann eine Zeit lang nicht. Und irgendwie hat sie jetzt gesagt, ja, wissen Sie, warum ich nicht mehr gekommen bin? Weil sie mit uns immer das Schuldbekenntnis beten. Ich denke mir, ah, da ist auch schon Pressbaumerin geworden. Der gleiche Vorwurf, den ich auch da bekomme. Und sie hat mir etwas gesagt, was natürlich richtig ist. Hier im Gefängnis denken wir eh die ganze Zeit über unsere Schuld. Und das ist ja unser Thema. Und das wird das nochmal gebetet. Aber dann hat das Gespräch eine sehr interessante Wendung genommen. Ich habe gesagt, wissen Sie, die gesamte Kirche, also genau das, was das Konzil da gesagt hat, ist immer auf dem Weg der Buße. Jeder Christ muss sich dem stellen. Auch der Papst betet jeden Tag das Schuldbekenntnis. Auch die Heiligen, die machen das. Und dann hat sie gesagt, beten Sie mit Ihrer Gemeinde auch immer das Schuldbekenntnis? Und da habe ich gesagt, jawohl, jetzt komme ich wieder, hat sie gesagt. Es war sehr interessant. Ja, sehr interessant, weil sie begriffen hat, das betrifft nicht nur uns, die wir im Gefängnis sitzen, wirklich jeder Christ muss sich täglich bekehren. Und wie das klar geworden ist, dass das nicht eine Ausgrenzung ist, sondern in Wirklichkeit uns auch verbindet miteinander, dass wir gemeinsam am Weg sind, hat sie ganz bewusst diesen Schritt gesetzt, jetzt komme ich wieder. War sehr interessant, wirklich schön. Das, was die Kirche natürlich ausmacht, ist, dass sie Volk Gottes ist. Muss man vielleicht jetzt auch diesen Begriff ein bisschen deuten und beleuchten mit dem Licht, das aus der Heiligen Schrift kommt, wenn man das so sagen will. Nämlich das Volk Gottes kommt ja vor in der Heiligen Schrift, davon handelt das ganze Alte Testament. Allerdings heißt schon in der Apostelgeschichte, dass Gott an jeden wohlgefallen hat, aus jedem Volk, der ihn fürchtet und ehrt. Ich glaube, Paulus sagt das in Athen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also aus allen Völkern gibt es Menschen, also Gott liebt alle Menschen sowieso und hat an jeden wohlgefallen, der wirklich ihn fürchtet und ehrt. Aber die Heilsgeschichte ist ganz wesentlich davon bestimmt, dass Gott sich ein Volk einmal erwählt hat, das Volk Israel, um mit ihm einen Bund zu schließen. Das ist der alte Bund, ja, das alte Testament. Und das muss man im Hinterkopf haben, um zu verstehen, was Christus meint, wenn er jetzt den neuen Bund schließt, zu dem alle eingeladen sind. Das Volk Israel hat sich gebunden an diesen einen Gott. Das ist unser Gott. Er beschützt uns, er begleitet uns und wir sind ihm gehorsam. Wir folgen ihm nach. Das ist das Schicksal des Volkes Israel. Und Christus stiftet einen neuen Bund, der jetzt nicht auf ein irdisches Volk beschränkt ist, sondern in dem alle eingeladen sind. Das Volk Gottes lebt also sozusagen jetzt nach den Regeln des Volkes, wie wir es im Alten Testament sehen. Ein Volk, das sich ganz Gott anheimgibt, das Gott begleitet, das sich von Gott führen lässt, das ihm gehorsam ist. Und alle sind eingeladen. Aber das bleibt natürlich. Also es ist das Gegenteil von dem, was man heute oft hört, dass man meint, es ist ja eh egal, was jemand glaubt. Hauptsache er glaubt irgendetwas. Nein, es ist etwas ganz Spezifisches. Man ist eingeladen, Teil dieses Volkes Gottes zu werden. Und das bedeutet die Kirche. Deswegen sind wir berufen, das Evangelium wirklich zu allen zu bringen. Das ist nicht irgendeine neue Idee oder eine veraltete Idee oder sonst etwas. Dieser Taufbefehl aus dem Matthäus-Evangelium geht hin zu allen Völkern und tauft alle, macht alle Menschen zu seinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das Vermächtnis Christi an uns. Alle Völker, jeder Einzelne soll zu Christus finden können. Davon sind wir nicht, inzwischen hat sich nicht veraltet oder sonst etwas, sondern Christus ist der einzige Weg zum Vater und unsere Berufung ist es, die Menschen dorthin einzuladen. Und zwar jeder, nicht nur die Bischöfe, Priester. Hier kommen wir zu dem, was das Konzil gemeinsames Priestertum aller Gläubigen nennt. Jeder soll dazu beitragen. Kleines Apropos am Rande. Man hat sich eigentlich angewöhnt, immer vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen zu sprechen und nicht vom allgemeinen Priestertum. Der Grund steht darin, also wenn man katholisch ist und katholische Lehre verkünden will, allgemeines Priestertum ist ein bisschen ein Kampfbegriff gewesen der protestantischen Theologie, die das Weihepriestertum ablehnt. Sagt, es gibt ja nur ein allgemeines Priestertum. Wir sprechen vom gemeinsamen Priestertum und dem besonderen Priestertum, dem Weihepriestertum. Das wird jetzt gleich noch genau erklärt. Wozu gibt es diese Unterscheidung? Oder was ist überhaupt diese Unterscheidung? Das Weihepriestertum, also die Bischöfe und die Priester, die unterscheiden sich nicht nur dem Grade nach, dass sie ein bisschen mehr sind oder so, wie es manchmal missverstanden wird, sondern dem Wesen nach. Es ist ein wesentlich anderes, eine andere Art von Priestertum. Wir alle sind berufen, Teil des Volkes Gottes zu sein, ein Volk von Priestern. Das betrifft alle, die getauft sind. Aber dieses Volk von Priestern lebt davon, dass sie verbunden ist, dass es verbunden ist mit seinem Haupt. Christus ist das Haupt, das dieses Volk leitet. Und dieses Haupt wird dargestellt durch die Geweihten. Deswegen ist die Kirche hierarchisch. Die Aufgabe des Weihepriesters, also jetzt dann des Bischofs und ihm zur Seite gestellt, helfend den Priestern, ist es zu lehren, zu leiten und zu heiligen. Das ist etwas, was das Konzil schreibt, aber nicht erfunden hat. Ist alte Lehre der Kirche. Und wieder, wo kommt das besonders zum Ausdruck? Sie werden schon erwarten, in der Feier der Eucharistie. Ja, deswegen ist es ein völlig absurder Gedanke, völlig gegen das, was das Konzil sagt, wenn man glaubt, es kann wirkliche gottesdienstliche Feiern geben, die die Gemeinde aufbauen, die nicht Eucharistiefeiern sind. Selbstverständlich gibt es, das kommt später noch dazu, gibt es den Wert des Gebetes und so weiter. Aber die Eucharistie ist es, die Feier der Eucharistie auch, die die Kirche aufbaut. Und es ist kein Zufall, dass der der Eucharistie vorsteht, auch derjenige ist, der die Gemeinde leiten soll. Das ist Lehre des Konzils. Die Gläubigen wirken Kraft des gemeinsamen Priestertums, das jeder Getaufte empfangen hat, an der Darbringung dieses Opfers mit. Sie wirken mit und leben ein priesterliches Leben, indem sie die Sakramente empfangen. Auch das ist ein priesterliches Wirken, die Sakramente zu empfangen. Und natürlich durch ihr Gebet, durch die Danksagung, durch das Zeugnis eines heiligen Lebens, durch die Selbstverleugnung, schreibt das Konzil, und durch tätige Liebe. Das ist echtes, gelebtes Priestertum, das man als getaufter und gefirmter Christ lebt. Einen ganz besonderen Schwerpunkt legt das Konzil dann noch auf eine Form, dieses gemeinsame Priestertum zu leben, nämlich auf die Ehe, die Familie, dort wo Hauskirche stattfindet, wenn in der Familie gebetet wird, wenn die Kinder erzogen werden, wenn den Kindern der Glaube weitergegeben wird. Das ist echtes priesterliches Wirken, das Leben des gemeinsamen Priestertums. Jeder kann mit seinen ganz speziellen Gaben jetzt zum Leben der Kirche beitragen. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, mit den Charismen. Jeder hat ganz eigene Fähigkeiten und Talente und die soll er einbringen. Auch interessant, dass in dem Text gewarnt wird, also nicht gewarnt wird. Es gibt außerordentliche Gaben, es gibt Spektakuläres, das manchen Gläubigen geschenkt wird. Aber, und das ist gute Tradition der Kirche, man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Wenn jemand sehr charismatische Gaben hat und glaubt, er kann prophetisch reden oder sonst etwas. Die Kirche war immer sehr, sehr streng mit diesen Dingen, weil dadurch natürlich sehr, sehr viel Irrwege beschritten werden können. Also die ganz normalen menschlichen Gaben, die man geschenkt bekommen hat, das sind das, was man eigentlich einbringen soll. Das ganz Außergewöhnliche, das kann es in Sonderfällen geben, aber man sollte es nicht jetzt um jeden Preis anstreben zum Beispiel. Das betrifft nicht nur die einzelnen Menschen, das betrifft auch, sagt das Konzil, die verschiedenen Völker, die sich jetzt mit ihren eigenen Anlagen, Fähigkeiten und Sitten einbringen sollen. Das Beispiel dafür wird zum Beispiel was gebracht, das, was in den Ostkirchen geschieht. Die haben einen völlig anderen Ritus, die haben eine andere Art, ihren Glauben zu leben, eine andere Art, Theologie zu betreiben. Und das ist schön für die Kirche. Das ist wichtig, ist eine ergänzt sozusagen das, was in der Westkirche stattfindet. Betrifft natürlich Christen in Afrika, die wieder eine andere Form haben, sagen wir zu beten oder sonst etwas. Ich habe das, glaube ich, schon einmal bei der Katechese vorgelesen. Man entdeckt im Konzil in Lumen Gentium Texte. Wenn ich das der Gemeinschaft, wie es in Kirche vorlege, oder der Pfarrerinitiative, würden die mich wahrscheinlich am nächsten Baum aufhängen oder sonst etwas. Das ist Text des Konzils. Ich möchte Ihnen das mal vorlesen. Den katholischen Gläubigen wendet die Heilige Synode, damit ist immer das Konzil gemeint, besonders ihre Aufmerksamkeit zu. Gestützt auf die Heilige Schrift und die Tradition lehrt sie, dass diese bildende Kirche zum Heile notwendig sei. Christus allein ist Mittler und Weg zum Heil, der in seinem Leib der Kirche uns gegenwärtig wird. Indem aber selbst mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe betont hat, hat er zugleich die Notwendigkeit der Kirche, in die die Menschen durch die Taufe wie durch eine Tür eintreten, bekräftigt. Darum könnten jene Menschen nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren wollen. Jene werden der Gemeinschaft der Kirche voll eingegliedert, dem Besitze des Geistes Christi ihre ganze Ordnung und alle in ihr eingerichteten Heilsmittel annehmen und in ihrem sichtbaren Verband mit Christus, der sie durch den Papst und die Bischöfe leitet, verbunden sind und dies durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung und Gemeinschaft. Nicht gerettet wird aber, wer, obwohl der Kirche eingegliedert, in der Liebe nicht verharrt und im Schoße der Kirche zwar dem Leibe, aber nicht dem Herzen nach verbleibt. Alle Schöne der Kirche sollen aber dessen eingedenk sein, dass ihre ausgezeichnete Stellung nicht den eigenen Verdiensten, sondern der besonderen Gnade Christi zuzuschreiben ist. Wenn sie ihrem Denken, Reden und Handeln nicht entsprechen, wird ihnen statt Heil strenges Gericht zuteil. Ganz böse, nicht? Wenn man das zitiert, kein Mensch würde glauben, dass das das Zweite Vatikanische Konzil in seinem wesentlichen Dokument Lumen Gentium sozusagen so darstellt. Es ist, wie gesagt, nichts Neues, was die Kirche hier sagt. Die Kirche ist tatsächlich zum Heil notwendig. Wenn jemand unverschuldet nicht in die Kirche hineinfindet, ist das immer ein bisschen was anderes. Aber wir sind dazu berufen, wirklich alle Menschen in die Kirche einzuladen und jeder ist berufen, auch in dieser Kirche zu bleiben. Der berühmte Satz, ich mit Gott verstehe ich mich gut, mit dem Bodenpersonal nicht, deswegen verlasse ich die Kirche jetzt oder empfange die Sakramente nicht mehr oder sonst etwas, der kann sich zumindest nicht auf das Konzil stützen. Ja, das ist gegen die Lehre des Konzils. Schließlich wird die hierarchische Verfassung der Kirche, insbesondere das Bischofsamt, behandelt. Was ist ein Amt in der Kirche? Es ist immer im Sinne eines Dienstes zu verstehen. In dem Fall ist es das Dienst am Heil der Menschen. Bischöfe, Priester auch, sind dazu da, um die Menschen zum Heil zu führen. Ja, völlig klar, dass das Bischofsamt oder das Priesteramt nicht dazu da ist, um dem Träger des Amtes sozusagen jetzt zu irgendwas zu verhelfen, sondern ganz im Gegenteil, das Amt ist da, um den Gläubigen zu verhelfen, das Heil zu finden zu können. Hier wird nochmal etwas gesagt, was allen bewusst war. Im Ersten Vatikanischen Konzil hat man ja sehr klare Aussagen über das Papstamt getroffen. Die Unfehlbarkeit des Papstes wurde vom Ersten Vatikanischen Konzil als Dogma verkündet. Das Konzil wurde ja nie beendet, das Erste Vatikanische Konzil. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist. Rom wurde erobert. Die Konzilsväter mussten sozusagen fliehen. Und es hat keine offizielle Beschließung des Konzils gegeben. Und deswegen hat man etwas beim Zweiten Vatikanischen Konzil fortgesetzt, was eigentlich die logische Folge ist, wenn man jetzt den Papst behandelt hat als Thema, welche Vollmachten er hat und welche Aufgabe er hat, dass jetzt als Zweites die Bischöfe behandelt werden. Und das holt sozusagen das Zweite Vatikanische Konzil nach. Und bevor sie das tut, bestätigt das Konzil noch einmal und bekräftigt alles, was das Erste Vatikanische Konzil gelehrt hat. Dass Petrus als Garant der Einheit dient, dass der Primat des Papstes Der Primat des Papstes wird betont. Das Unfehlbarkeitsdogma wird in Erinnerung gerufen. Dass der Papst die Leitungsvollmacht hat, also nicht nur Bischof von Rom ist als der territorialen Diözese da in Italien, sondern für die ganze Kirche wirklich auch direkt zuständig ist. Wie stehen es die Bischöfe dazu? Auch die Bischöfe, Zitat, stehen an Gottes Stelle der Herde vor. Also die Bischöfe sind jetzt nicht so, dass sie als Befehlsempfänger des Papstes agieren in ihren Diözesen, sondern sie selbst, weil sie Bischof sind, haben diese Aufgabe, nämlich Christus darzustellen. Eher könnte man das noch sagen von den Priestern, die als Mitarbeiter der Bischöfe gelten müssen, auch teilhaben an der Leitung der Kirche, an Vorstehen in der Liturgie. Aber zum Beispiel, wenn jetzt ich hier in Pressbaum die Heilige Messe feiere, tue ich das eigentlich als Vertreter des Bischofs. Er leitet die Diözese und die Priester sozusagen sind seine Mitarbeiter. Die Bischöfe sind nicht in dieser Weise Mitarbeiter des Papstes, sondern sind aus sich heraus sozusagen von Gott bestellt, der Herde vorzustehen. Ich hoffe, dieser Unterschied ist klar geworden. Sie besitzen die Fülle des Weihesakramentes und geben dieses weiter. Nur Bischöfe können weitere Bischöfe weihen. Das ist ja sehr faszinierend, finde ich, wenn man sich bewusst macht, dass es wirklich seit der Zeit der Apostel eine ununterbrochene Reihe gibt von Aposteln, die die ersten Bischöfe geweiht haben, die wieder Bischöfe geweiht haben, wieder geweiht haben, wieder geweiht haben, bis heute. Ja, das nennt man apostolische Sukzession. Dieses Weihsakrament wurde ohne Unterbrechung weitergegeben. Sie sind alle gültig geweihten Bischöfe. Die Bischöfe sind ein Kollegium. Und Kollegium bedeutet in dem Fall, dass sie auch miteinander agieren und auch als Kollegium, als die Bischöfe der Welt, die Lehre der Kirche verkünden. Insofern könnte man auch sagen, auch die Bischöfe sind unfehlbar, wenn sie sozusagen in obersten in Glaubensfragen und Sittenlehren entscheiden. Allerdings immer nur, das wird betont, in Gemeinschaft mit dem Papst. Also es kann nie so sein, dass der Papst etwas sagt und dann kommt ein Bischof und sagt das Gegenteil und sagt, nur mein Bischof hat mir das gesagt. Da sticht der Papst, den Bischof. Ja. Das ist immer sehr tragisch, wenn Bischöfe gegen die Lehre der Kirche etwas sagen, kommt leider vor. Aber und sie tun da etwas gegen eigentlich ihre eigene Aufgabe. Die Bischöfe sollen den Glauben der Kirche verkünden, immer nur in Gemeinschaft mit dem Papst. Aber sie haben Teil natürlich an der Binde- und Lösegewalt, wie man das nennt, zurückgehend auf das Wort Christi an Petrus. Was du lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein, was du binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn ein Konzil einberufen wird. Konzil kann wirklich die Lehre der Kirche verkünden. Wie gesagt, nie gegen den Papst, sondern immer in Gemeinschaft mit ihm. So hat sich das Zweite Vatikanische Konzil natürlich auch verstanden, wie alle ökumenischen Konzilien vorher. Die spezielle, ganz bestimmte Aufgabe des Bischofs ist es jetzt, die Ortskirche, wenn man so will, in der Einheit mit der Gesamtkirche zu halten. Das ist ja etwas, was die Kirche unbedingt bewahren will, diese Einheit. Es ist ja ein großes Skandalon, dass wir nicht alle Christen eins sind. Aber die Kirche ist sich bewusst, dass sie darum kämpfen muss, dass die Kirche jetzt auch in der äußeren Form der katholischen Kirche wirklich eins bleibt. Die Aufgabe des Ortsbischofs ist es, diese Einheit auch zu wahren. Ein Beispiel, wenn es zum Beispiel ein verrückt gewordener Ortsbischof beginnen würde, Dinge zu machen, die gegen den Glauben der Kirche sind. Und sagt, wir in unserer Diözese haben das jetzt entdeckt, wir werden jetzt beginnen, Frauen zum Priester zu weihen, obwohl der Papst sagt, das geht nicht. Das wäre furchtbar, weil das sozusagen aus der Einheit der Kirche herausfallen würde. Das ist schon von Anfang an so gewesen, dass die einzelnen Ortskirchen sich nicht als eigenständig empfunden haben. Schon von Beginn der Kirche an haben die einzelnen Ortskirchen gewusst, dass sie zueinander gehören. Sogar zu einer Zeit, wo ja die Kommunikation und die Wege viel mühsamer und schwieriger waren, als sie heute sind. Dass man wirklich in Einheit bleiben konnte mit dem Bischof von Rom. untereinander eins bleiben konnte. Das geht wirklich bis zurück in die apostolische Zeit. Deswegen wird auch betont von Lumen Gentium, dass es dabei bleibt, dass die Bischöfe immer auch zumindest mit Zustimmung des Papstes bestellt werden. Es gibt auch heute noch Diözesen, wo es verschiedene Arten gibt, wie ein Bischof gewählt wird, zum Beispiel vom Domkapitel in Köln oder in Schweizer Diözesen, glaube ich, gibt es das auch noch. Das kann es immer noch geben. Allerdings, früher hat es noch viel mehr gegeben. Ich glaube, der Bischof von Graz wurde immer vom Bischof von Salzburg ernannt, zum Beispiel. Manche Bischöfe in der K&K-Monarchie wurden vom Kaiser ernannt. Das waren nicht immer die schlechtesten. Aber immer war allen bewusst, das geht nur dann, wenn am Ende der Papst den Sanctus dazu gibt. Ja, ist auch heute noch so, man kann einen Bischof nie gegen den Papst sozusagen ernennen, weil der Papst der Garant der Einheit ist. Die Aufgabe der Bischöfe sind jetzt ganz normal die Dinge, die die Kirche tun muss. Das Evangelium verkünden. Wenn man nicht genau schaut, ich will jetzt niemanden, keine Bischöfe kritisieren hier, aber das ist so ein Strudel, in dem man so irgendwie hineinkommen kann. Wenn Bischöfe öffentlich auftreten, zum Beispiel in der Pressestunde eingeladen sind oder in einer Diskussionssendung, oft wird über alle möglichen Dinge gesprochen. Irgendwelche Spezialthemen, wenn man so will. Das Eigentliche wäre, dass man das Evangelium verkündet, dass man alle Möglichkeiten, die man hat, nützt, um von Christus zu sprechen, von dem, was er uns aufgetragen hat, zu verkünden. Das ist die erste Aufgabe der Bischöfe. Die Bischöfe haben die Aufgabe, das Evangelium auf das sittliche Leben anzuwenden. Das heißt auch Antworten zu geben auf konkrete Fragen des heutigen Lebens. Der Kirche kann man alles Mögliche vorwerfen, aber eines sicher nicht, dass sie sich zu manchen Themen nichts zu sagen traut. Man wird immer finden, dass die Kirche eine sehr konkrete, klare Meinung zu allen Themen hat. Ja? Das ist die Aufgabe, dass man das Evangelium anwendet auf das sittliche Leben. Und, so schreibt es das Konzil, die Aufgabe der Bischöfe ist es, Irrtümer von der Herde fernzuhalten. Also das ist sicher eine unerfreuliche Aufgabe und eine sehr schwierige Aufgabe, gehört aber dazu, dass man wirklich auch dafür sorgt, dass Irrlehren, Fehlentwicklungen und so weiter nicht Platz greifen können. Die Gläubigen tragen dazu bei, mir tut es leid, so schreibt es das Konzil, indem sie gehorsam sind. Das ist wirklich der Beitrag auch der Gläubigen, dass man den Bischöfen auch folgt, dass man der Lehre der Kirche folgt. Der Papst ist unfehlbar, habe ich schon gesagt, wenn er als oberster Lehrer in Glaubens- und Sittenlehren spricht, mit ihm in gewisser Weise das Kollegium der Bischöfe auch. Sie können wirklich den Glauben authentisch verkünden, aber, und auch das nichts Neues, das ruft das Konzil nur in Erinnerung, das wird nie bedeuten, dass hier eine neue Offenbarung stattfindet. Die Offenbarung ist mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen. Es kann nicht sein, dass heute Papst oder Bischöfe sagen, übrigens, das steht noch nirgends und das hat die Kirche auch noch nie gelehrt, aber jetzt im 21. Jahrhundert fügen wir etwas dazu. Das ist nie passiert und darf auch nicht passieren. Man verkündet immer dieselbe Lehre, man übersetzt sie vielleicht in die jeweilige Zeit hinein, man dringt tiefer in diese Lehre ein, entfaltet sie immer weiter, aber es bleibt immer dieselbe Lehre, dieselbe Offenbarung, die auf diese unfehlbare Art und Weise von Papst und Bischöfen verkündet werden kann. Die Priester, habe ich schon gesagt, sind in dieser Ordnung sozusagen die Mitarbeiter des Bischofs, sind auch Teil der Hierarchie, anders als die Diakone, die zum Dienst bestellt sind. Die Priester nehmen Teil an der Leitungsvollmacht in ihrem Bereich. Also zum Beispiel, wenn man zum Pfarrer ernannt wird, dann ist man der eigene Hirte dieser Pfarre, so heißt das. Also man nimmt wirklich Teil an der Leitungsaufgabe des Bischofs, indem man in einem gewissen Bereich diese Vollmacht des Bischofs übertragen bekommt. Aber immer nur in Einheit mit dem Bischof natürlich, also nie gegen ihn. Als gute Hirten sollen sie denen nachgehen, die das sakramentale Leben oder sogar den Glauben aufgeben. So schreibt es das Konzil. Wie gesagt, die Diakone als die dritte Weihestufe sind zum Dienst bestellt, wie ich meine Vorbereitungsexerzitien für meine eigene Diakonenweihe gemacht habe, hat mir mein Exerzitienleiter erklärt, der war ein Bischof, ein Emeritierter, dass er seinen Diakonen immer gesagt hat, dass sie alle zu Eseln werden. Der Esel, der dazu da ist, die Last zu tragen. Ja? Man leitet nicht mit, man hat nicht Teil an der Hierarchie, sondern man übernimmt die Lasten. Das ist das Wesen des Diakons, und was sehr schön war, er hat mir dann gesagt, und vergiss nicht, auch wenn du später zum Priester geweiht wirst, Diakon bleibst du auch. Ja? Also ich bin immer noch ein Esel und stolz darauf. Insofern helfen Diakone mit, indem sie auch die Liturgie feiern können, Taufen spenden können, die Eucharistie verwahren, sie zu den Kranken bringen können, bei Eheschließungen assistieren können, mit den Gläubigen das Wort Gottes lesen können, Begräbnisse leiten können, sind natürlich bestellt in besonderer Weise für den Liebesdienst und auch für die Verwaltung der Kirche. Das, was im Zweiten Vatikanischen Konzil wieder eingeführt worden ist und uns heute schon sehr selbstverständlich ist, ist das, was wir ständiges Diakonat nennen. Bis dahin war es üblich, dass man einfach nur am Weg zum Priestertum eben auch zum Diakon geweiht worden ist, um dann sozusagen weiter zum Priester geweiht zu werden. Das Konzil hat wieder etwas eingeführt, was in der Ostkirche weiter bestanden hat und auch früher im Westen durchaus üblich war, dass man ständig, also ständiger Diakon sozusagen wirken kann. Und wenn man als junger Mensch Diakon wird, soll man auch zölibatär leben. Wenn man als älterer Mensch Diakon wird, dann können auch Verheiratete zum Diakon geweiht werden, so wie sie ihn heute kennen. Allerdings immer, sobald jemand geweiht ist, kann er nicht mehr heiraten. Also auch ein ständiger Diakon, der, sagen wir, verwitwet ist, könnte dann nicht nochmal heiraten. Das weiß er. Ein Geweihter heiratet nicht mehr. Das ist auch, insofern gibt es auch eine gewisse Form des Zölibats sogar für die verheirateten Diakone. Und schließlich wendet sich das Konzil den Laien zu. Und alles, was man über Laien sagt, betrifft jetzt natürlich alle. Denn mit Laien werden die Mitglieder des Volkes Gottes bezeichnet. Mitglieder des Volkes Gottes sind natürlich Bischöfe, Priester, Diakone auch. Ja? Es ist sozusagen also jetzt die Rede von denen, die aber natürlich jetzt, speziell wenn man Aussagen trifft, die Christen sind, ohne eine Weihe empfangen zu haben. Alle arbeiten mit am Aufbau des Reiches Gottes, an dem Werk Christi. Und zwar als Volk von Priestern, wie gesagt. Als Priester, Könige und Propheten. Das ist die Würde eines getauften Christen. Den Laien allerdings, so ist es zumindest der Ausdruck, den die Übersetzung verwendet, ist der Weltcharakter eigen. Was soll das heißen? Die Kirche hat sich Gott sei Dank schon davon erholt, dass Priester sich auch berufen gefühlt haben, sagen wir zum Beispiel, politische Verantwortung zu übernehmen. In Österreich haben wir einen Priester als Bundeskanzler gehabt. Das war viel, viel öfter üblich, als wir glauben. Es gibt in der Geschichte sehr, sehr viele Priester, auch Bischöfe und Kardinäle, die also heftig Politik betrieben haben. Heute ist das verboten. Als Priester darf ich kein politisches Amt annehmen, nämlich staatlicherweise schon, aber die Kirche verbietet es mir. Weil das ist wirklich Aufgabe der Laien. Und eine Aufgabe, wo sie auch wirklich ihr Priestertum leben, das gemeinsame Priestertum aller Getauften, indem sie diese Welt gestalten. Die Laien sind auch berufen, sich um die zeitlichen Belange der Kirche zu kümmern. Ja, das ist nicht eine Priester, also eine Aufgabe eines geweihten Priesters, sich um jede Kleinigkeit zu kümmern und Dinge zu machen, die jemand anderer, der das gelernt hat, eh sowieso viel besser kann, wenn es um Bauangelegenheiten geht oder auch um finanziellen Gebarungen und so weiter. Laien sollen der Sauerteig der Gesellschaft sein. Sie sollen wirklich dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft christlich geprägt ist. Ich habe das schon einmal gesagt, ich finde das recht originell, die Diskussion, die jetzt immer wieder geführt wird, warum Laien nicht in der Kirche predigen dürfen während der Messe und sonst etwas. Da besteht ein unglaublicher Drang. Ich würde mich freuen, wenn dieser Drang genauso groß wäre, in der Arbeitswelt zu predigen und das Evangelium zu verkünden, in den eigenen Familien, im Freundeskreis, in der Öffentlichkeit, in der Wirtschaft. Das ist wirklich das, wo die Laien ihre Aufgabe haben, die ihnen die Priester auch nicht abnehmen dürfen. Ja, das ist das, was das Konzil mit Weltcharakter meint, dass die Laien, die in der Welt leben, diese Welt auch wirklich als Sauerteig durchdringen sollen, im Sinne des Evangeliums. Alle, nicht nur die Priester, sind zum Apostolat berufen. Ja, Apostolat bedeutet die Ausbreitung des Evangeliums, die Verkündigung des Evangeliums. In Familien- und Gesellschaftsleben, wenn sie Zeugnis geben, wenn sie ihr Leben mit dem Bekenntnis des Glaubens verbinden, wenn sie sich selbst, ganz interessant, um eine tiefe Kenntnis der Wahrheit bemühen, also zum Beispiel, wenn man sich Zeit nimmt, einmal im Monat am Freitag in die Katechese zu gehen, dass man einfach den Glauben der Kirche besser kennenlernt. Und wieder, es tut mir leid, wenn sie Gehorsam üben, so schreibt das Konzil. Den Hirten wird hingegen dann aber auch ans Herz gelegt, die Eigeninitiativen der Laien nicht nur zuzulassen, sondern auch zu fördern. Ja? Also wo es wirklich darum geht, dass jemand, der selber im Glauben steht, seinen Glauben lebt, natürlich auch Initiative ergreifen kann, um beispielsweise den Glauben auszubreiten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die größte Laienorganisation der Kirche kennt. Wissen Sie, welche das ist? Das ist die Legion Mariens mit mehreren Millionen Mitgliedern weltweit. Ist eine Organisation, die ist weltweit vernetzt mit einer sehr straffen Struktur, die ganz von Laien geführt wird. Und überall sind Priester dabei, aber immer als geistliche Begleiter, als geistliche Leiter heißt zwar, aber die einzelnen Gruppen werden geleitet, selbstverständlich von Laien, aber sie hören auf ihre Priester. Also das tut die Legion auf der ganzen Welt. Interessanterweise, da gibt es eine Disziplin, die unglaublich ist, dass man wirklich sich vom Priester das hören will, den Glauben lernen will, um dann aber wirklich selbst aktiv zu sein, mit eigener Vernunft, mit eigener Kraft und so weiter, also immer aus der Kraft Christi natürlich, aber wo es wirklich die Initiative der Laien ist, hier Apostolat zu betreiben. Das ist ein sehr schönes Beispiel für das, was das Konzil machen will. In 20er Jahren in Irland von Frank Duff, der bald, glaube ich, selig gesprochen wird, gegründet. Und er war selbst auch Konzilsbeobachter. Und er hat dann, wie es dann davon die Rede war später, dass alle katholischen Gemeinschaften noch einmal überdenken sollen, ob sie wirklich das machen, wofür sie gegründet worden sind, ganz brav zum Papst gegangen ist und hat gesagt, sollen wir die Legion Mariens auch sozusagen danach überprüfen, ob wir noch das machen, was wir eigentlich machen sollen für das Reich Gottes. Und Paul VI. Hat ihm gesagt, nein, die Legion muss genauso bleiben, wie sie ist. Das ist genau das, was das Konzil will. Ich würde mich freuen, vielleicht schaffen wir es einmal in unserer Pfarre auch so etwas zu gründen. Und dann kommt ein Punkt, der meiner Meinung nach auch keine neue Lehre ist, aber eine der ganz großen Botschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils, die, glaube ich, noch in ihrer Akzeptanz ausbaufähig ist, dass die Menschen wirklich begreifen, was das Konzil uns da ans Herz legt. Und zwar ist die Rede von der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit in der Kirche. Am Anfang der Kirche war das etwas völlig Selbstverständliches. Jemand, der sich taufen lässt, möchte ein wirklich heiliges, eindeutig christliches Leben führen. Dann hat sich ein bisschen etwas entwickelt, wo man gesagt hat, naja, es gibt vielleicht manche, die nehmen es ernster, die gehen in die Wüste als Eremiten oder leben im Kloster, das ist so der Stand der Heiligkeit. Und wir anderen, wir schwimmen auch so ein bisschen mit. Ja. Gerade wenn die Kirche dann eine Volkskirche geworden ist, wenn sowieso alle dazugehört haben, ja, wenn das einfach üblich war, ist die Gefahr genau dafür immer größer geworden. Von der Volkskirche müssen wir uns in Österreich sowieso schon längst verabschieden. Die Kirche ist schon lange keine Volkskirche mehr in Österreich. Vielleicht könnte das den positiven Aspekt haben, dass wir wieder genau das, was das Konzil uns da ans Herz legt, wieder stärker in den Blick nehmen könnten. Wer sich für ein Leben mit Christus in der Nachfolge entscheidet, der muss das ganz machen. Johannes Paul II. Hat es den Jugendlichen gesagt, ihr könnt es nicht zu 80% Christen sein, ihr könnt es nur zu 100% sein. Was bedeutet das, kurz gesagt? Das Argument des Zweiten Vatikanischen Konzils ist sehr interessant. Warum müssen wir heilig sein? Weil die Kirche heilig ist. Das ist das Argument. Christus lebt in dieser Kirche. Wenn wir Glieder der Kirche sind, dann müssen wir heilig sein. Und alle sind zur Heiligkeit berufen. Nicht nur einige, nicht nur ein gewisser Stand, nicht nur irgendeine bestimmte Gruppe, alle. Ein lieber Priesterfreund von mir, der immer hat immer geantwortet auf den Satz, gell, Herr Hochwürden, gesund bleiben, Gesundheit ist das Wichtigste, gell, das wünsche ich Ihnen, Hauptsache wir bleiben gesund, das Wichtige, es gibt es nicht. Der hat da immer die Leute angeschaut und tut es, glaube ich, weiterhin. Aber geh, das Wichtigste ist heilig sein. Genau das ist es, ja. Also überlegen wir auch einmal für unser eigenes Leben, ob das wirklich das höchste Ziel ist, das wir haben. Ja, wenn ich die Wahl hätte, etwas heilig zu sein und dafür vielleicht krank oder gesund zu sein und dafür muss ich ein paar Abstriche machen in meiner Heiligkeit. Für einen Christen müsste die Entscheidung klar sein, ja, dass wir alles daran setzen, wirklich ein heiliges Leben zu führen. Uns nicht abzufinden mit irgendwelchen faulen Kompromissen zum Beispiel. Natürlich gibt es nach wie vor auch Menschen, die auf eine eigene Weise, wie es das Konzil jetzt sagt, eine Berufung haben zu einer vollkommenen Nachfolge, zu einer ungeteilten Nachfolge nach den evangelischen Räten. Armut, eigentlich nicht Keuschheit, sondern Ehelosigkeit und Gehorsam. Also die drei evangelischen Räte. Warum nicht Keuschheit? Das ist ein sehr schönes Wort. Aber mich stört es immer, wenn davon geredet wird, dass manche sich zur Keuschheit entschließen, wenn sie ins Kloster gehen. Zum keuschen Leben ist jeder berufen. Ja? Auch ein Ehepaar muss keusch miteinander leben. Auch ein Ehepaar, wenn es miteinander schläft, muss das auf eine keusche Art und Weise tun. Keusch heißt nämlich nicht enthaltsam, sondern dass die Sexualität in der richtigen Ordnung gelebt wird. Das bedeutet keusch. Also Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam sind die drei evangelischen Räte. Und auch hier betont das Konzil, egal wie man lebt, jeder von uns muss täglich beten, wenn du das Vaterunser betest, vergib uns unsere Schuld. Das heilige Ideal muss von jedem angestrebt werden, aber immer wird man dahinter zurückbleiben noch. Man wird immer ein Defizit feststellen. Das soll einen nicht entmutigen, sondern man sollte weiterhin dieses Ziel verfolgen. Niemals sollte man sagen, so gut, dann gebe ich mich halt mit dem Mittelmaß zufrieden. Dann würde man sozusagen seiner Berufung nicht mehr folgen. Die Geweihten, sollen sich wieder, wie gesagt, die Eucharistie durchzieht dieses ganze Dokument wie ein roter Faden, sollen aus der Eucharistie leben, dort, wo Christus sich ganz verschenkt. In der Priesterweihe beispielsweise heißt es schön, ahme nach, was du vollziehst. Wir feiern die Heilige Messe, der Priester vollzieht, die Heilige steht der Eucharistiefeier vor, Christus verschenkt sich an die Gläubigen, so, wenn ich jetzt in der ungeteilten Nachfolge stehe, dann möchte ich das machen. Auch ich möchte mich verschenken. Auch ich möchte ganz verfügbar sein. Ja, ahme nach, was du vollziehst. Betrifft sicher auch Ordensleute in gewisser Weise. Die Eheleute haben eine ganz besondere Art und Weise, nach Heiligkeit zu streben. Sie bauen, schöner Ausdruck finde ich, den das Konzil hier verwendet, an einer Bruderschaft der Liebe, eine Bruderschaft der Liebe auf. Ja, die Familien sollen eine Bruderschaft der Liebe sein. Das Konzil hat noch nicht gegendert, also nicht eine Bruder- und Schwesternschaft der Liebe, aber natürlich ist gemeint, dass alle da enthalten sind. Ein besonderer Stand der Kirche, auch das vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist der Stand der Jungfräulichkeit. Also ein Stand von jemandem, der wirklich ganz auf Christus ausgerichtet sein will und das auch als Wert empfindet, jungfräulich zu leben. Auch wenn das vielleicht eine Phase ist, die dann auch einmal zu Ende geht, wenn man heiratet. Aber der Stand der Jungfräulichkeit ist etwas besonders Wertvolles. Ein Stand aber, und das ist jetzt wieder, wo das Konzil anknüpft, an ganz alte Traditionen aus der apostolischen Zeit, der auch sozusagen in gewisser Weise auch wieder eine Entsprechung hat, wenn jemand verwitwet ist. Der Stand der Jungfrauen war ein besonderer Stand, der Stand der Witwen wieder sozusagen. Auch das eine Möglichkeit, wieder ganz ungeteilt für Christus zu leben. Ganz wesentlich und wichtig, um heilig werden zu können, ist die Heiligung durch die Arbeit. Christus selbst hat gearbeitet. Wenn ich meinen Beruf als Christ ausübe, ordentlich, gewissenhaft, ehrlich, alles das, dann heiligt mich das. Also das sind nicht Dinge, die sozusagen mich abhalten von einem christlichen Leben, sondern Jemand, der einen Beruf hat, wird gerade dadurch auch geheiligt, wenn er ihn richtig ausübt. Eine besondere Berufung, richtig gehend, um in der Heiligung oder selbst heilig zu werden, haben, so das Konzil, auch die Armen, Schwachen, Kranken, Bedrückten, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn alle sie haben auf eine besondere Weise die Berufung, sich mit Christus zu verbinden. Wieder erinnern wir uns, das Wesentlichste und Wichtigste ist die innigste Vereinigung mit Christus. Darum geht es in der Kirche. Das ist das Ziel. Ja, es kann jemand, der zu leiden hat, die Kirchengeschichte ist voll von solchen Menschen, unglaubliche Bedeutung für das Reich Gottes bekommen. Ja, Menschen, die krank im Bett gelegen sind und von denen ist ausgegangen eine ganze Bewegung an tollsten Dingen, weil sie ganz verbunden waren mit Christus und das Leid auf diese Weise angenommen haben. Die erste und notwendige Gabe für alles das, nichts Neues, ist die Liebe. Die Liebe, wieder, die uns natürlich von der Eucharistie immer wieder neu vor Augen gestellt wird und beigebracht wird. Die Liebe, die bis zum Martyrium gehen kann, schreibt das Konzil, das ist sozusagen die höchste Form der Liebe, dass man wirklich sein Leben hingibt für den Glauben. Und es wird, da ist das Konzil sehr realistisch, der Kirche nie fehlen an Menschen, die für den Glauben sterben. Im 20. Jahrhundert hat es mehr Märtyrer gegeben als in allen Jahrhunderten zuvor zusammen. Weil es natürlich auch mehr Menschen gegeben hat. Und auch heute gibt es jedes Jahr echte Märtyrer. Menschen, die um eines Glaubens willen umgebracht werden. Wir vergessen vielleicht allzu schnell auch auf sie, aber das gibt es. Wenn wir das Glück haben, so wie wir, in einem Land zu leben, in dem man jetzt nicht unmittelbar bedroht ist mit an Leib und Leben, sollte man doch auch, so schreibt das Konzil, dazu bereit sein. Sollte in dieser Haltung sein, sagen, ich wäre bereit, lieber mein Leben hinzugeben, als den Glauben an Christus. Das ist vielleicht einmal eine interessante Gewissenserforschung, die man im stillen Kämmerlein machen könnte. Wie weit würde ich gehen? Was würde ich wirklich bis zum Letzten gehen, wenn es von mir gefordert wird, dass ich mich entscheiden müsste zwischen dem Glauben und zwischen meinem Leben? Das Konzil sagt, der Glaube an Christus sollte das Höchste sein. Also, alle sind berufen, heilig zu werden. Das ist die Botschaft des Konzils, kurz zusammengefasst. Und wie gesagt, ich glaube, das ist eines der ganz wichtigen Punkte, die das Zweite Vatikanische Konzil uns wieder vor Augen stellt. Dann gibt es noch einen Abschnitt über die Ordensleute, über die ich schon ein bisschen was gesagt habe, und das Konzil. Sie leben nach den evangelischen Räten, wie gesagt. Die sind nicht irgendwann einmal erfunden worden. Die gehen unmittelbar auf Christus zurück. Sie haben sich dann im Laufe der Zeit organisiert, Eremiten, viele Ordensgemeinschaften sind gegründet worden, die das Ziel haben, dieser Berufung Beständigkeit zu verleihen. In Wirklichkeit ist aber ein Eintritt in den Orden nichts anderes als eine bestimmte Art und Weise, seine Taufe zu leben. Ein Ordenseintritt ist sozusagen die Möglichkeit, in seiner Taufe gerecht zu werden, der je eigenen Berufung nach. Gleichzeitig haben die Orden aber schon auch für die ganze Kirche eine Bedeutung, weil sie ein Vorbild sein können. Also auch ein Ordensmann, der, sagen wir jetzt, in echter Armut lebt, der auf vieles verzichtet, der auf die Vorsehung vertraut, kann einer Familie, die nicht so leben kann, ja, die sich darum kümmern muss, dass sie Geld verdient und dass die Kinder ordentlich angezogen sind und die sie nicht in Lumpen in die Schule schicken können und so weiter, aber trotzdem kann auch ein Ordensmann, zum Beispiel einer Familie, ein Vorbild sein in seinem Vertrauen auf die Vorsehung. Also das befruchtet sich gegenseitig. Immer aber werden alle diese Orden, und die katholische Kirche ist ja sehr reich an vielen Gemeinschaften, die ja sehr gut organisiert sind oft, wird noch einmal betont, alle diese Ordensgemeinschaften sind niemals einfach für sich allein dastehend, sie sind immer Teil der Kirche und unterstehen als solche dem Papst. Wenn die das nicht täten, dann müsste man sie als Sekte betrachten. Ja? Es ist aber absurd, kirchliche Gemeinschaften, wie das manches Mal geschieht, zu sagen, das ist eine innerkirchliche Sekte. Das ist ein Widerspruch in sich. Ja, eine innerkirchliche Sekte kann es nicht geben. Sekte ist etwas, was von der Kirche abgespalten ist. Das bedeutet das Wort. Ja, deswegen die Betonung, auch die Orden, die Gemeinschaften in der Kirche müssen sozusagen sich vom Papst leiten lassen. Die können je eine eigene Berufung haben, das Leben Christi sichtbar zu machen in dieser Welt. Also zum Beispiel, die Theologen nennen das die Zuständigkeit Zuständigkeiten Jesu, gewisse Dinge, die Jesus getan hat, sozusagen ganz zu leben. Jesus hat sich zurückgezogen auf den Berg zur Beschauung, hat dort gebetet. Es kann Orden geben, die sagen, das ist der Inhalt unseres Ordenslebens. Wir leben Christus als den Betenden in seiner Beschauung, beschauliche Orden, nicht Karmelitinnen zum Beispiel oder Kartäuser. Christus hat das Reich Gottes verkündet. Es kann Orden geben, die sagen, das ist unsere Berufung. Wir ziehen durch die Lande, wir verkündigen das Evangelium. Wir gehen zu allen Menschen, da bilden wir Christus in besonderer Weise nach. Christus hat Kranke und Schwache geheilt. Es gibt Orden, die genau diese Aufgabe in der Kirche erfüllen. Christus hat die Sünder bekehrt. Es gibt Orden, die sich genau dieser Aufgabe annehmen. Christus hat die Kinder gesegnet. Es gibt Ordensgemeinschaften, die das sagen, wir kümmern uns um Kinder. Ja? Also es geht immer darum, dass das Leben Christi heute sichtbar wird. Dazu gibt es diese Ordensgemeinschaften auch. Sie sollen mithelfen zu einem Bau auch einer irdischen Gesellschaft, die aber immer in Gott gründet. Orden handeln in dieser Welt, ja. Wir sind nicht berufen, diese Welt zu verlassen, sozusagen, und zu sagen, wir haben damit nichts zu tun, aber sie müssen in Gott gründen. Das betrifft natürlich das Leben eines jeden Christen. Und schließlich der Abschluss des, noch nicht ganz Abschluss sozusagen, aber der letzte Abschnitt des ersten Teils des Dokuments, wenn man das so nennen will, behandelt den endzeitlichen Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche. Wir alle wissen, dass ja heute die Welt untergeht. Ich glaube, es ist heute.
Ja.
Sehr gut. Passt sehr gut. Also, wir sollten uns bewusst sein, dass wir tatsächlich in einer endzeitlichen Zeit leben. Diese Endzeit hat aber schon mit dem Kommen Jesu begonnen. Die dauert jetzt schon über 2000 Jahre. Ja? Aber wir leben eigentlich in einer Endzeit. Was soll das bedeuten? Dass wir uns nicht endgültig einrichten in dieser Welt, sondern dass wir ausgestreckt sind auf die himmlische Vollendung. Die Erneuerung der Welt, dass sie zur Fülle kommt, dass sie zur Erlösung kommt, das ist schon geschehen. Christus hat uns ja schon erlöst. Die Aufgabe der Kirche ist, das darzustellen. Und die Kirche ist deswegen auch heute schon heilig. Wenn die Kirche Sakramente spendet, wenn die Messe gefeiert wird, ist das schon heilig. Also die Vollendung ist schon gekommen. Wir stolpern vielleicht persönlich immer wieder ein bisschen nach, hinterher, aber die Vollendung ist schon da. Insofern kann man wirklich sagen, dass wir in der Endzeit schon leben. Die Gestalt ist immer noch irdisch. Deswegen kann man in der Kirche vieles noch finden, was sozusagen zu verbessern ist. Aber ihr Wesen her ist heilig und endzeitlich. So begründet das Konzil, warum das Gedächtnis der Verstorbenen, die uns schon vorausgegangen sind in die Ewigkeit, schon einen Platz hat in der Kirche. Immer schon gehabt hat. Nicht? Dass wir für sie beten, dass wir Heilige verehren als unsere Fürsprecher und Vorbilder. Das wird alles bestätigt. Also das Konzil sagt, bitte, wir machen weiter, was die Kirche immer schon gemacht hat. Wir verehren die Heiligen, selbstverständlich. Man muss vielleicht manches reinigen an Auswüchsen und an Übertreibungen. Aber niemals wird Heiligenverehrung bedeuten, dass die Anbetung Gottes dadurch geschwächt wird. Ja? Sondern ganz im Gegenteil, Heilige zu verehren wird immer heißen, dass man gerade darin bestärkt wird. Ich habe gesagt, das war der Abschluss des ersten Teils, weil es kommt jetzt noch ein Teil, der aber ganz wesentlich, eigentlich ein bisschen eigenständig dasteht, aber ganz bewusst Teil als achtes Kapitel von Lumen Gentium ist. Und das ist wichtig, sich das jetzt auch vor Augen zu halten, warum das so ist. Die Konzilsväter wollten auf jeden Fall eine Aussage über die Mutter Gottes treffen. Natürlich hat es die Idee gegeben, ein eigenes Dokument über Maria zu machen. Und man hat sehr schön und sehr richtig gesagt, das wäre falsch. Man kann die Kirche ohne Maria nicht verstehen. Deswegen muss alles, was wir über die Mutter Gottes sagen wollen, integrativer Bestandteil von Lumen Gentium sein. Deswegen ist es sozusagen der letzte Teil von Lumen Gentium behandelt das Verhältnis der Kirche zur Mutter Gottes. Die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche ist das überschrieben, der erste, also dieser Teil. Und in der Einleitung wird schon gesagt, dass es natürlich eine Tatsache ist, dass Maria Jesus auf die Welt gebracht hat. Das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Insofern sie auf jeden Fall schon mal ein einzigartiges Glied in dieser Kirche ist. aber gleichzeitig ist sie ein Typus für die Kirche. Das bedeutet, in Maria hat die Kirche auch schon eine Vollendung gefunden, weil Maria das gemacht hat, was die ganze Kirche machen soll, nämlich dieses vollständige Ja zu sprechen zum Willen Gottes, ihr in ganz Gehorsam zu sein. Gleichzeitig ist sie so Mutter der Kirche geworden, weil aus ihr geht die Kirche hervor. In Maria beginnt die katholische Kirche. Wenn man jetzt sich überlegt, welche Aufgabe die selige Jungfrau in der Heilsökonomie hat, Heilsökonomie ist so ein Ausdruck, das bezeichnet so die inneren Zusammenhänge in der Heilsgeschichte. Ja, wie wirkt Gott unser Heil? Das bedeutet Heilsökonomie. Sie hat sozusagen gewendet, da gibt es viele schöne alte Gedichte und Lieder darüber, was Eva sozusagen, gemeinsam mit Adam natürlich, verbockt hat. Dort, wo Eva Nein gesagt hat, hat Maria Ja gesagt. Nicht? Also es ist die Antwort auch der Menschheit auf den Anruf Gottes. Wir sehen plötzlich, dass dieser Mensch, dieses Mädchen aus Nazareth, unglaubliche Bedeutung hat. Und mit allem, was sie tut, da würde es noch eine eigene Katechese Platz haben, von der Heimsuchung, die wir heute im Evangelium gehört haben, der Hochzeit von Kana, bis unter das Kreuz, bis Pfingsten, sozusagen, bis hin zu ihrer eigenen leiblichen Aufnahme in den Himmel, das hat alles Bedeutung, nicht nur für sie persönlich, sondern für die Kirche. Ja. Das wird eigentlich nur gestreift, wie gesagt, sind lauter Dinge, die die Kirche immer wieder schon sehr ausführlich behandelt hat. Das wird sozusagen nur bestätigt und nochmal in Erinnerung gerufen. Der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist Jesus Christus. Aber die Mutter Gottes zu verehren, verdunkelt das nicht im Kleinsten, sondern ganz im Gegenteil, es befördert es. Das merkt man auch. Dort, wo die Mutter Gottes verehrt wird, das kann man feststellen, da finden die Menschen zu Christus. Ganz logisch. Ja, weil die Mutter Gottes selber ja nichts anderes will. Also diese Aufgabe, die Maria in der Heilsökonomie hat, die dauert fort. Das ist nicht nur beschränkt gewesen auf ihr damaliges Leben, irdisches Leben in Nazareth. Diese Bedeutung hat Maria heute auch noch für die Kirche. Das Konzil hat dafür einen sehr, sehr schönen Ausdruck gefunden, finde ich, der das ganz schön umschreibt. Und zwar schreibt das Konzil, Maria ist uns in der Ordnung der Gnade Mutter. So wie jeder eine leibliche Mutter hat und keine Frage daran besteht, dass man sozusagen von ihr und von den leiblichen Eltern das Leben auch bekommen hat, ja, durch sie. Und das in keinster Weise je im Widerspruch gerät, dass Gott mich erschaffen hat. Ja. Das ist auf einer Linie sozusagen. Dürfen wir uns wirklich der Mutter Gottes anvertrauen als unserer Mutter in der Ordnung der Gnade und von ihr vieles erwarten, sind keinem Augenblick ein Widerspruch zu dem, dass natürlich von Gott alle Gnade kommt. Aber sozusagen Maria uns auch das vermitteln kann. In Maria, habe ich schon gesagt, beginnt sozusagen die Kirche. Sie hat Christus angenommen und sie ist selbst zur Mutter geworden, so wie die Kirche selbst Mutter ist, bekommt sozusagen die Kinder durch die Taufe. Ja. Es gibt ja schöne liturgische Texte dafür. Deswegen wird es sehr eingeschärft, die Mutter Gottes wirklich zu verehren, wie es schon von Anfang der Kirche üblich war. Sie wurde schon vom Konzil von Ephesus als Gottesgebärerin bezeichnet. Es war immer klar, dass die Mutter Gottes nie angebetet wird, sondern verehrt wird, dass ihre Verehrung der Anbetung Gottes nichts wegnimmt. Gleichzeitig sollen Übertreibungen und Geistesenge verhindert werden, also natürlich in einem richtigen Maß. Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk ist sozusagen die letzte Überschrift, denn Maria ist schon vollendet. Wenn wir auf sie schauen, sehen wir, das meint der liebe Gott. Dorthin möchte er uns führen. Deswegen ist das Dogma von der leiblichen Aufnahme in den Himmel nicht nur ein theologisches Randthema, sondern es hat ganz unmittelbar mit jedem Einzelnen von uns zu tun. Auf Maria zu schauen, bedeutet zu erkennen, wohin Gott jeden von uns führen will. Ja, ganz zur Vollendung. In Maria hat das schon stattgefunden. Und das Konzil schließt mit einer sehr interessanten Überlegung, nämlich mit der Freude darüber, dass auch bei den getrennten Brüdern die Mutter Gottes sehr verehrt wird. Das kann man natürlich von der Orthodoxie sicher noch mehr sagen als von den Protestanten, aber auch dort gibt es sehr erstaunliche Dinge, wenn man mit vielen evangelischen Christen redet, was für eine Verehrung oft für die Mutter Gottes da ist. Denn gerade darin sieht das Konzil eine Hoffnung auch auf die Wiedervereinigung der Kirche, wenn man gemeinsam auch die Mutter Gottes verehrt. Auch das finde ich ein sehr schöner Aspekt, mit dem dieses Dokument schließt.